Er war vorher ausgetreten noch aus der Kirche nach dem Abitur. Und er kann sich heute noch nicht erklären, warum, aber das war dann der erste Schritt.
Hallo und herzlich willkommen bei Alpha und Omega. Gleich geht's um einen ganz besonderen Lebensweg. Marisa Haug spricht mit Alexander Jürgens darüber. Sein Sohn Dominik Jürgens ist in einen außergewöhnlichen katholischen Orden eingetreten, in den Kartäuserorden, mit kaum Kontakt nach außen. Wie ist es dazu gekommen? Wie sieht's hinter den Klostermauern aus und was können wir davon lernen? Darum geht's. Zu sehen gibt's diesen Talk auch, alles dazu in den Shownotes. Und hier jetzt erstmal zum Hören. Los geht's.
Essen Sie was? Räumen Sie noch kurz das Wohnzimmer auf? Scrollen Sie am Handy? So leben wir. Alles Mögliche gleichzeitig machen, muss auch manchmal sein, kann aber sehr stressen. Und es gibt Menschen, die gehen einen sehr besonderen Weg raus aus dieser Reizüberflutung. Sie gehen zum Beispiel in ein Kloster. So war das bei Dominik Jürgens. Er ist seit 11 Jahren in einem Kartäuserkloster in den französischen Alpen. Das ist ein besonders strenges Kloster. Er hat kaum Kontakt in die Welt draußen und darf außerhalb des Klosters nur einmal im Jahr seine Familie sehen. Sein Vater ist deswegen eine Art Sprachrohr in die Welt von Dominik Jürgens. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir heute durch ihn Einblicke in diese abgeschiedene und ziemlich unbekannte Welt der Kartäusermönche bekommen. Herzlich willkommen, Alexander Jürgens bei Alpha und Omega, Kirche im Gespräch.
Grüß Gott, Frau Haug.
Ja, Ihr Sohn geht zur Schule, macht Abitur, zieht schließlich nach Berlin und fängt da an, Medizin zu studieren. Das bricht er allerdings ab und kommt auf sie zu und sagt, Papa, ich möchte ins Kloster. Und zwar in einen der strengsten Orden der Welt. Wie war das für Sie?
Na, ganz so abrupt war es jetzt nicht. Er hat tatsächlich Medizin angefangen zu studieren, aber hat uns da schon immer erzählt, das ist nicht meine Welt. Wir haben mehr über die Museen in Berlin erfahren als sonst was. Das ist einfach seine Leidenschaft, Musik und Kunst. Und irgendwann hat er dann gesagt, entweder mache ich Medizin, dann muss ich mich aber total verbiegen, dann werde ich ein anderer Mensch und das will ich nicht. Ja, und dann hat er auch eines Tages den Weg in die Buchhandlung gefunden, eine Bibel gekauft. Er war vorher ausgetreten noch aus der Kirche nach dem Abitur. Und er kann sich heute noch nicht erklären, warum, aber das war dann der erste Schritt und dann ging es über Studium der Theologie in Berlin und dann nach Tübingen, katholische Theologie, Priesterseminar. Und das hat ihm auch nicht so zugesagt, weil es zu theoretisch war und er hat schon die bürokratischen Hürden des Priestertums absehen können. Und dann hat ihm ein Freund eine Lektüre gebracht, dann ging es erst mal nach Frankreich in einen Orden. Schon einen Schweigenden, die Gemeinschaft von Jerusalem in Paris. Mhm. Und aber noch trotz allem relativ offen und es hat sich bald herausgestellt, dass ihm das immer noch zu wenig Tiefe war und zu viel Ablenkung. Er war als Kind einer, ich sage immer, ein Radikaler, da steckt das lateinische Radix drin, die Wurzel. Er wollte immer an die Wurzeln. Und die Wurzel, wenn man im Orden ist und im Glauben, dann ist die Wurzel Jesus, dann ist die Wurzel Gott. Und die hat er gesucht und die hat er auch in diesem Orden in Frankreich nicht gefunden, weil eigentlich nur 2 Tage ihm richtig was gebracht haben. Ansonsten war da etwas zu viel städtisches Leben.
Das war mitten in Paris, oder?
Das war mitten in Paris. Lohnt sich auf jeden Fall für Paris-Besucher da vorbeizugehen. Es sind wunderschöne Messen, tolle Atmosphäre. Und ja, dann kam er dann war es 2012, und hat uns eröffnet, dass er nach Paris geht. Er war erst vorsichtig, Auslandssemester. Mhm. Aber wir hatten schon eine gewisse Ahnung. Und dann blieb er da 2 Jahre und dann kam er eben, ich mache ein Praktikum in Anführungszeichen. Ich gehe in die Kartause für ein paar Wochen.
Wer war er da?
Das war 2014, also war er da 26. Mhm. Ja, dann kam er zurück und dann war eigentlich die Entscheidung klar. Der Pariser Orden hat ihn freigestellt und hat gesagt, so, und jetzt darfst du noch ein paar Wochen zu Hause bleiben, bevor es dann tatsächlich in die große Kartause geht. Und dann ist er im Herbst in die große Kartause. Also es war schon schrittweise eine Entwicklung, so nach und nach, also kein abrupter Sprung.
Nicht der völlige Schock.
Nein, er hat uns geschont.
Peu à peu daran geführt.
So, aber nicht uns geschont, sondern es war einfach eine Entwicklung, die er genommen hat, weil er selber noch am Suchen war. Das hatte er selber vorher auch nicht gewusst. Und von daher immer wieder eine neue Etappe. Und wir haben versucht, das zu begleiten und ihn zu stärken, ihn auch manchmal zu rügen. Das war schon, was passiert jetzt? Und Medizinstudium abgebrochen, das sieht man nicht so gern als Eltern. Man hat ja doch seine weltlichen Vorstellungen von einer Karriere und von dem, was aus Kindern werden soll.
Mhm. Ja, aber er hat sie dann schrittchenweise da rangeführt, auf dem Weg seiner Entscheidung, eben sein Leben in diesem Kartäuserkloster zu führen. Ja. Und damit wir auch einen Eindruck bekommen, wie das da aussieht, haben wir jetzt einen Ausschnitt aus einem Video aus der Kartause, in der Dominik mittlerweile lebt. Ja, Szenen aus dem Film Die große Stille, ein Dokumentarfilm aus dem Jahr 2005, der tatsächlich in der Kartause gedreht wurde, in der Dominik mittlerweile lebt. Und damit wir uns auch ein bisschen vorstellen können, wie Dominik aktuell oder zuletzt in dieser Kartause eben lebt, haben wir auch noch ein paar Fotos von ihm. Ja, das ist Dominik vor der Kartause. Man sieht es auch schon, eine Visite par le Monastère.
Genau.
Besuch nicht erwünscht, nicht möglich. Wir haben auch noch Fotos von der Kartause in den Bergen, ja, da in den französischen Alpen. Da sieht man auch die einzelnen kleinen Häuschen, das ist das Zuhause von dem jeweiligen Mönch, oder?
Richtig. Ja. Das ist die zweite Gründung letztlich, die ursprüngliche Gründung des Heiligen Bruno war weiter drin im Wald in einer sehr engen Schlucht und die wurde großteils durch eine Lawine zerstört und deswegen ist er mit den überlebenden Gefährten hierher gezogen und hat da neu aufgebaut.
Ist neu aufgebaut, ja. Aber trotzdem noch tief in den Alpen, sage ich mal.
Ja. Da geht es jetzt gleich in den Wald und in die Berge.
Ja. Und in die Kartause von Dominik?
Ja, das ist nicht so ganz typisch. Er hat jetzt schon Aufgaben, vor allem auch als Sekretär und als Assistent vom Prior. Mhm. Und von daher sind das die ganzen Akten, die da in seinem Vorzimmer jetzt sind.
Mhm. Und dann gibt es auch noch einen Schlafbereich mit kleinem Altar hier auch, das ist die Zelle, nennt man das, ne?
Ja, das ist jetzt die Gebetsecke.
Ja.
Rechts ein Gebetraum, links ein Stuhl und da verrichtet der Mönch seine Gebete auf der Zelle in seinem Häuschen. Mhm. Man sieht vorne noch ein bisschen was vom Ofen.
Ja.
Das Bett, ganz einfach.
Ja, sieht fast aus wie in so einer Wanderhütte in den Alpen oder so.
So ungefähr.
Ja.
Wenn ich es richtig weiß, ist es auch ein Stroh.
Ach, krass.
Ja, ja. Mhm.
Ja. Ja, dort lebt ihr Sohn in einem sehr abgeschiedenen Kloster, in einer naja, Hütte ist vielleicht ein bisschen untertrieben, aber Hütte in dem größeren Kloster, in der Kartause. Und wir haben jetzt so ein paar Bilder im Kopf, aber vielleicht können Sie uns noch weiter einführen in den Alltag dort. Also wie läuft denn der Alltag eines Kartäusermönchs überhaupt ab?
Der beginnt sehr früh, man kann sagen, ja, am Morgen, so kurz vor Mitternacht, wacht der Mönch auf oder wird geweckt, beginnt mit dem Gebet zu Maria um 23:45 Uhr, um 23:45 Uhr.
Okay, früh am Morgen ist gut.
Früh am Morgen beginnt dann Matutin und Laudes. Mhm. Bei den Kartäusern ist es gemeinsam, das dauert dann bis 2 Uhr, 2.30 Uhr an Festtagen, kann es auch länger gehen. Mhm. Dann geht man wieder zur Ruhe, schläft, muss allerdings vorher vielleicht noch heizen im Winter und ein bisschen Holz nachlegen. Morgens um 8 ist dann die Konventmesse. Und nach der Konventmesse ist der Tag sehr streng eingeteilt in verschiedene Abschnitte. Es sind auf jeden Fall so circa zwei Stunden Studium der Schrift, der Bücher.
Die Bibel oder was Bibel lesen die dann?
Okay. Mhm. Und auch Schriften von Heiligen. Mhm. Und ja, egal, jetzt haben wir gerade Augustinus, okay, kann ja alles dabei sein, Psalmen. Das liegt an dem einzelnen Mönch, womit er sich gerade beschäftigen will. Und dann gibt es auch 2 Stunden, die reserviert sind für Handwerk, für aktives Tun. Mhm. Da gibt es verschiedene Aufgaben. Der eine, die haben eine große Bibliothek und da wird dann Bücher gebunden. Mhm. Und da werden sie neu beschriftet und da muss man die Lederrücken stanzen und die Schriftaufzüge machen. Der andere ist Schneider, der dritte arbeitet mit Holz. Und manche sind auch Künstler, so wie unser Dominik, der kann diese Zeit dann teilweise nutzen, auch um zu malen. Also da ist relativ frei. Aber es ist alles auf der Zelle.
Also immer und alleine, isoliert?
Immer allein.
Okay,
ja. Und es ist noch ein Garten da, der will gepflegt werden. Mhm. Um den Garten sind auch große Mauern. Auch das ist allein, aber da hat er sein Stück Garten, das er betreuen und pflegen darf.
Und wie ist es dann beim Mittagessen zum Beispiel? Also Frühstück gibt es ja dann nicht. Aber
nein, Frühstück gibt es keines. Ja. Mittagessen wird von den Brudermönchen gemacht. Mhm. Und durch einen kleinen Einlass in die Zelle geschoben.
Ach, auch nicht gemeinsam?
Nein, das ist auch auf der Zelle. Das einzige gemeinsame Mittagessen ist am Sonntag. Mhm. Am Sonntag treffen sie sich im Kapitelsaal.
Ja.
Und dann wird da gemeinsam gegessen, allerdings schweigend.
Und wann sprechen Sie dann mal miteinander? Oder sprechen die gar nicht?
Ja, doch, sprechen schon.
Ja.
Aber das Essen ist schweigend und da wird auch nebenher Textstelle aus der Bibel gelesen von einem der Brüder.
Okay.
Und anschließend ist Rekreation. Das heißt, sie treffen sich so eine Stunde, sitzen in der Runde, tauschen sich aus und plaudern miteinander. Und die ganz große gemeinsame Aktion ist dann immer montags, da gibt es eine Wanderung. Mhm. Mehrstündige Wanderung, je nachdem, wie fit die einzelnen Brüder sind, geht es weiter hoch den Berg oder weniger weit. Aber da gehen sie zusammen und nicht allein. Das ist ja das Besondere jetzt auch im Kartäuserorden, dass Bruno die Einsamkeit in der Gemeinschaft will. Mhm. Also da bilden sich dann immer Pärchen und die sollen miteinander reden. Und aber auch nicht so, dass das den ganzen Tag 4 Stunden mit dem Gleichen, da ist dann zwischendurch ein Wechsel geplant,
okay,
damit man allen Brüdern gerecht wird.
Aber man versucht dann schon, den Austausch zu fördern, aber es ist einfach nicht so im Zentrum. Im Zentrum ist die Einsamkeit.
Richtig.
Und die Zeit alleine. Mhm. Aber es geht schon auch darum, es heißt ja auch Gemeinschaft der Einsamen, glaube ich, ne?
Ja. Mhm. Was noch gemeinsam ist, das ist der letzte offizielle Punkt am Tag, das ist die Vesper.
Okay.
Um 16.15 Uhr, halbe Stunde, klassisch nach der Liturgie. Und dann geht es wieder auf die Zelle. Und so gegen 7:15 Uhr, ja, war dann der zweite Teil des Essens, den man sich wahrscheinlich aufgehoben hat. Es gibt also nichts Neues, es gibt nur einmal am Tag, nämlich mittags die Lieferung. Mhm. Und das, was übrig ist, isst man dann abends und dann geht es 7:30, 8 spätestens zur Nachtruhe.
Und beim Vesper kann man da auch miteinander reden? Oder?
Nee, Vesper ist auch.
Und dann sehen Sie sich aber noch beim Gottesdienst, oder? In dem Video haben wir gesehen, da sind ja mehrere Mönche auf einmal. Also das ist auch eine Gemeinschaft,
das
oder?
War so dunkel, wie das war, war das abends. Ja. Also war das die Matutin, Laudes, die nächtlich. Da wird natürlich in der Gemeinschaft gebetet.
Ja.
Aber keine Gespräche, keine privaten Gespräche. Mhm. Da kommen sie schweigend mit ihren Kapuzen hoch und versammeln sich einfach zum Gebet.
Mhm. Ja, also ungewöhnlich aus unserer Perspektive, ist eine krasse Struktur, sehr strenge Regeln und ja, auch schon sehr alleine, aber natürlich auch nicht völlig einsam. Also man hört ja schon, es gibt eben auch die anderen Mönche und man ist da in einer Gemeinschaft irgendwie, in der es eben diese große Stille gibt, aber auch eine hohe Konzentration, nehme ich an. Ja. Ja, und trotzdem ist es natürlich so, dass Dominik jetzt nicht sagen kann, okay, schön, ich komme jetzt spontan mit in den Sommerurlaub mit Ihnen oder ich treffe meine alten Studi-Freunde aus Tübingen, die kommen vorbei und wir gehen mal einen Kaffee trinken in Grenoble, das ist da ja um die Ecke. Mhm. Oder ja, ich lerne jemanden kennen für eine Beziehung, gründe vielleicht irgendwann mal Familie. Das geht nicht, sein Leben ist da im Kloster, das heißt also auch viel Verzicht. Also was findet Ihr Sohn daran, dass er sich dafür entscheidet?
Das ist der ursprüngliche Drang, ich suche Gott. Mhm. Ich will Jesus nahe sein, ich will Gott nahe sein. Und wenn ich jetzt Jesus nahe sein will und Gott suche, dann kann ich nicht viel Ablenkung brauchen.
Okay.
Andere Orden machen das anders, da gibt es noch Tätigkeiten, aber er ist jetzt eigentlich eher der kontemplative Typ und der auch hierher gerufen wurde.
Kontemplativ heißt lesen, beten.
Ja, und nachdenken, für sich sein, das für sich verarbeiten. Mhm. Und das ist letztlich sein Weg. Klar, er freut sich riesig, wenn wir kommen, einmal im Jahr für 3 Tage. Das ist die Besuchsregel. Mhm. Das ist für ihn ein großes Fest, ganz klar. Aber jetzt, dass er da irgendwie andere Beziehungen oder auch in die Stadt gehen und Kaffee trinken, es ist ein sehr einfaches Leben, ganz bewusst reduziert auf das, was der Mensch braucht. Und wenn wir ehrlich sind, wir brauchen nicht jeden Tag den Kaffeeklatsch um die Ecke. Das ist nett und angenehm, aber es ist nicht das, was der Quell unseres Lebens ist. Wir brauchen Nahrung, solide, einfache Nahrung. Wir brauchen was zu trinken, weil wir sonst verdursten. Wer brauchen wir eigentlich nicht, wenn wir ganz ehrlich sind?
Er gibt ja schon eine gewisse Selbstbestimmtheit auf, könnte man jetzt von außen meinen. Also dass er eben nicht sagen kann, ich möchte Sie aber öfter sehen, wenn Sie jetzt sagen, er freut sich sehr, wenn Sie da sind. Was würde Dominik dazu sagen? Das hört er wahrscheinlich nicht zum ersten Mal, diese Rückfrage.
Das ist für ihn völlig in Ordnung. Da gehört natürlich auch dazu, um diesen Weg gehen zu können, dass man sich einfügt in das Reglement, dass man bereit ist, das anzunehmen, dass man die Regeln annimmt, dass man gehorcht, gehorsam gegenüber dem Papst, gegenüber dem Prior und auch ja, Papst letztlich. Das sind eben Dinge, ja, das sind Verführungen. Sicher schwingt da manchmal so der Gedanke mit, ja, jetzt wäre es ganz nett an bestimmten Tagen. Und es werden sicher auch Erinnerungen mal kommen, wie Feste bei uns früher waren. Da bin ich ganz überzeugt davon. Aber er ist von seinem Weg überzeugt. Und wenn man ihn sieht, kann man nur sagen, der ist brutal glücklich. Mhm. Wir haben mal seine Kinderfrau dabei gehabt, also Kinderfrau, die ist ins Haus gekommen, als meine Frau dann berufstätig war. Und wir haben eine freundschaftliche Beziehung seither. Die durfte einmal mit, weil wir so eine kleine Familie sind. Die hat hinterher allen erzählt, sie hätte noch nie so einen glücklichen Menschen gesehen wie ihn. Mhm. Und sie hat mit Religion wirklich wenig am Hut.
Ja, also dass er da, dass man ihm irgendwie anmerkt, dass er durch diese, ja, durch die Ruhe und auch die Isolation irgendwie zu sich kommt, oder wie könnte man das sagen?
Und durch das, was er da tut, nämlich die Schriften lesen, auf Gottes Wort hören.
Ja.
Das ist eigentlich der Sinn dieser Stille.
Ja.
Ich öffne mich, ich lege alles ab und versuche allein auf Gottes Wort zu hören.
Ja.
Vielleicht ein Beispiel so aus unserem Alltag. Er hat mir schon als 16-Jähriger gesagt, Papa, du sitzt jetzt da und liest und da drüben läuft das Radio. Weißt, mach doch eines richtig, du kannst doch nicht beides parallel machen.
Das hat er mit 16 gesagt.
Das hat er mit 16 gesagt.
Also sehen dann, Sie schon Dominik von früher auch jetzt in der, in dem Leben, irgendwie erkennen ihn darin.
Ja.
Okay, ja.
Das war für mich so der Klassiker, ja, eigentlich hast du recht. Und das ist tatsächlich so, wenn die Musik nebenher läuft, da bist du irgendwo anders, da kannst du dich nicht auf den Text vor dir. Und das ist ja bei den Kartäusern mehr als einfach ein Text. Das ist kein Karl May oder kein Crusoe oder sonst irgendein literarischer Text, kein Günter Grass, sondern da will er sich drauf einlassen. Da gibt es so viele Facetten und es ist so vielfältig und tiefschichtig, da zu hören, was will das auch mir sagen? Wo erreicht es mich? Wo bewegt es mich? Und wie kann ich da, wie hilft es mir, zu Gott zu finden?
Und würden Sie sagen, dass man diese Form von spiritueller Vertiefung auch außerhalb der Klostermauern finden kann?
In dieser starken Form sicherlich, ich sage jetzt mal vorsichtig, sehr schwierig. Mhm. Aber man kann natürlich jetzt als normaler Mensch sich bewusst werden, und das wollen die Kartäuser ja auch ein bisschen anregen mit ihrem Beispiel, wie wertvoll die Stille ist.
Ja.
Dass wir in dem ganzen Trubel, in dem ganzen Bimmel und Werbung und was weiß ich was, dass wir in die Stille finden. Weil nur in der Stille können wir uns selber finden, dass wir mit uns allein und müssen überlegen, wer bin ich, was will ich, halte ich das aus? Die meisten rennen davon, weil sie das gar nicht mehr gewohnt sind.
Ja.
Andere halten es aus und entdecken plötzlich, ui, wie wertvoll ist das?
Oder vielleicht
wie schön
auch,
das ist.
Schön, aber vielleicht auch erstmal manchmal beängstigend oder traurig.
Richtig,
oder,
richtig. Richtig.
Ja. Wie geht denn Dominik in so Momenten mit möglichen Zweifeln um? Also, dann ist dann ja sehr auf sich selbst zurückgeworfen.
Na, dazu ist auch die Gemeinschaft da.
Okay. Ja.
Jeder Bruder, jeder Mönch hat einen Beichtvater. Mhm. Das ist ein älterer Priester, aber erfahrener, der das kennt und mit dem man redet, der Vater Abt, selbstverständlich ein Ansprechpartner.
Ja.
Und dann kommt auch eine Theologin, die ausgebildete Psychotherapeutin ist.
Okay.
Und macht Gesprächsangebote für Novizen auf jeden Fall. Da ist es sogar sehr regelmäßig. Und macht Gesprächsangebote auch für die Brüder, die sagen, okay, diese Woche war bei mir jetzt gar nichts. Irgendwie muss ich wieder aus dem Loch rauskommen.
Ja, ich meine, das ist ja auch außerhalb von der Welt, kann das ja auch passieren. Außerhalb von den Klostermauern kann das ja auch passieren. Ne?
Ja,
aber ja.
Und es ist ja auch nichts Aufregendes oder nichts Ungewöhnliches. Es ist der Weg, den Jesus auch gegangen ist und er seine Zweifel hatte. Mhm. Und dann auch mit Gott geredet hat, mit seinem Vater, wie kann ich jetzt dieses Problem lösen, wo geht mein Weg hin, wie geht's weiter? Mhm.
Ja, wenn Sie sagen, was auch total einleuchtet, dass diese Art von Stille und Einkehr in dem Ausmaß außerhalb der Klostermauern schwierig ist, nicht unmöglich in kleinen Maßen, aber eben in dem Ausmaß schwierig ist, muss ich Andererseits auch an Christen denken, die sagen, für mich ist Gottes Begegnung eigentlich vor allem tätige Nächstenliebe. Also indem ich irgendwie in der Bildung arbeite oder mit Kindern, irgendwie sozial. Was würden denn da die Kartäuser sagen? Würden die dann sagen, das ist keine richtige Gottesnähe, keine richtige Spiritualität?
Jeder an seinem Platz. Jeder ist an seinem Platz gerufen. Die Kartäuser sind an ihre Stelle berufen. Der Bischof hat bei der Priesterweihe gesagt, hier kommt keiner freiwillig hin. Das ist keine Entscheidung, die man selber trifft. Hierher wird man gerufen. Und so ist jetzt der Gedanke der Kartäuser, dass jeder an seinen Platz gestellt ist. Und tätige Nächstenliebe ist wunderbar. Dafür beten sie. Dafür, und vor allem auch, dass in dieser tätigen Nächstenliebe tatsächlich auch Christus erkennbar wird.
Dass also es sinnvoll ist.
Ja.
Ja. Und gleichzeitig zeigen sie mit ihrem Lebensweg natürlich auch was auf, einfach auch für die anderen Menschen. Ne? Also wie man eben auch leben kann und was Stille eben auch an, also wie wertvoll Stille eigentlich sein kann und welche Tiefe dadurch entstehen kann. Und gerade wenn ich mir überlege, in welchem ruhigen Kloster die da leben, welches ruhige Leben ihr Sohn da gewählt hat, im Kontrast zu unserem Leben. Wir sind hier draußen in der Welt, in einer schönen Welt, aber auch in einer chaotischen und manchmal hektischen. Was können wir denn dann von Dominik lernen vielleicht?
Was wir lernen können, ist, dass wir wenigstens abends mal abschalten, bevor wir ins Bett gehen. Vielleicht eine Stunde vorher das Handy ausmachen, den Fernseher ausmachen und einfach mal überlegen, wie war der Tag für mich? Und wenn es ganz gut läuft, vielleicht auch ein kleines Gebet als Dank an Gott schicken für den Tag und als Unterstützung für die Nacht und für den Folgetag.
Vielen Dank für diese Einblicke ins Kartäuserkloster und in das Leben Ihres Sohnes, Herr Jürgens. Und Ihnen auch danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.
Übrigens, Alpha und Omega, mehr als du glaubst, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg und des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg auf Bibel TV und auf YouTube. Weitere Infos gibt's unter kirchenfernsehen.de und redaktion-kipp.de. Wenn ihr Fragen, Wünsche und Feedback habt, schreibt uns gerne an podcast@kipp-radio.de. Und wenn euch diese Folge über das Leben in einem Kloster gefallen hat, wie wäre es mit der Podcast-Folge 147 über die Klosterinsel Reichenau auf dem Bodensee?